Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.
Willkommen zum Tierrechtsradio. Wir in der Tierschutzbewegung, vor allem die, die schon länger aktiv sind, fragen sich, wie läuft's denn? Wie gut geht's weiter? Entwickelt sich's positiv, negativ? Weil wenn man in die Vergangenheit schaut, zu anderen sozialen Bewegungen, ist es nicht immer nur bergauf gegangen. Vielleicht das extremste Beispiel, Friedensbewegung, Bertha von Suttner, kriegt einen Friedensnobelpreis. Und dann kommt der Erste Weltkrieg und dann die Zwischenkriegszeit und dann kommt der Zweite Weltkrieg. Also offensichtlich keine sehr positive Entwicklung Richtung Frieden, doch dann folgen 80 Jahre Frieden, zumindest in Mitteleuropa. Also geht es bei sozialen Bewegungen oft auf und ab. Und wenn wir jetzt ja den Rückblick wagen über Jahrzehnte, weil in Österreich hat ja die Tierrechtsbewegung, Tierschutzbewegung, würde ich sagen, in den späten 80er Jahren so richtig losgelegt. Da haben wir also doch schon einige Jahrzehnte am Buckel, wo wir uns natürlich fragen können, wie schaut jetzt die Situation aus? Und ich habe drei illustre Gäste in der Runde, die sich eben schon mehr oder weniger lang mit dieser Thematik befassen. Da ist die Christine, hallo.
Hallo.
Dann der Lukas.
Hallo.
Und der Georg.
Hallo, schön, Teil dieser illustren Runde sein zu dürfen.
Ja, das Erste, ich bin ja ein bisschen negativ eingestellt in der letzten Zeit, weiß nicht genau, womit das alles zusammenhängt, aber Faktum ist jedenfalls, dass ich vieles, was ich als veganes Besonderheiten in den Supermärkten oder auch in verschiedenen Fast-Food-Restaurants bekommen habe, nicht mehr finde. Und deswegen die Frage in die Runde, vielleicht an dich zuerst, Christine. Hast du das Gefühl, dass der Veganismus rückläufig geworden ist? Kürzlich gab es ja auch die Diskussion über fleischfreie Hütten. Und da gab es eben Neues und super. Und plötzlich gibt es eine Hütte, die sagt so, und wir sind jetzt explizit nicht vegan. Und ja, zumindest laut deren Social-Media-Meldungen haben sie eine große Unterstützung in der Bevölkerung bekommen. Wie erlebst du jetzt aus deiner persönlichen Sicht, auch als Langzeitveganerin, wie vegan ist die Gesellschaft heute?
Also wie vegan ist die Gesellschaft heute, ist natürlich immer noch so, dass es viel zu wenig ist, sage ich einmal. Aber ich sehe schon eine Tendenz nach oben und das seit vielen Jahren stetig bergaufgehend. Es wird akzeptierter, es ist keine Besonderheit mehr, vegan zu leben. Oder wenn man was Veganes bestellt irgendwo, ist das im Grunde jedem ein Begriff. Also der Begriff Veganismus ist kein exotisches Fremdwort mehr, sondern da weiß jeder, was gemeint ist. Es wird das Angebot in meinem Empfinden nach immer größer. Es wird zwar immer welche geben, die dann sich an den Mainstream irgendwie anpassen und sagen, okay, wir versuchen noch mehr Leute zu bekommen und versuchen halt auch wieder die Fleischessenden dazu zu holen. Das mag schon sein. Insgesamt kommt es mir so vor, als ob das Angebot größer wird und vor allem auch, wie soll ich sagen, im normaleren Bereich Platz findet. Also nicht mehr nur in der kleinen Nischenecke, sondern einfach, dass für die Leute nur relativ normal ist, wenn irgendwas rein pflanzlich ist, plant-based oder mit einem Vegan-Logo gekennzeichnet. Das ist eigentlich keine Besonderheit mehr.
Aber jetzt schließen vegetarisch-vegane Lokale, die Swing Kitchen ist zwar nicht geschlossen, aber irgendwie in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Du hast ja eigentlich mit den Gründern und Gründerinnen sehr viel zu tun gehabt. Und das war ja auch ein sehr, sehr positives Erlebnis, wie die entstanden sind. Jetzt hört man das Landia in Wien, ein sehr langzeit-vegetarisches Restaurant, das sehr gemüselastig gekocht hat, mir deswegen besonders gefreut hat, schließt auch. Es wirkt irgendwie so, wie das rückläufig sei, was zumindest die Gastronomie betrifft.
Kann ich so nicht bestätigen. Also was auf jeden Fall mehr wird, ist einfach das vegane Angebot in nicht rein veganen Lokalen. Also das sehe ich sehr wohl, dass praktisch sehr viele Lokale auf jeden Fall irgendein veganes Angebot haben, was vor 15 Jahren definitiv noch nicht der Fall war. Es gibt natürlich Lokale wie Slandia, was ich weiß, schließt das ja aus Pensionsgründen und nicht, weil es schlecht läuft. Und auch mit der Swing Kitchen bin ich sicher, dass es auf die eine oder andere Art positiv weitergehen wird. Also ich sehe das nicht so negativ. Ich sehe, auch wenn ich Restaurantlisten, also wenn ich die erstelle, wie viele vegane, vegetarische Lokale gibt es eigentlich, das mache ich immer wieder, sehe ich, dass zwar viele schließen, aber auch immer viele dazukommen. Also auch da sehe ich jetzt nicht die Tendenz nach unten. Ich habe aber keine vollständige Statistik hier, aber von meinem persönlichen Empfinden ist es eigentlich sehr positiv.
Lukas, was sagst du aus deinem Erleben? Ich weiß jetzt nicht, wie lange du schon vegan bist und mit wie viel Vergleichsjahre du da hast, aber hast du das Gefühl, dass der Veganismus weiter expandiert?
Ja, ich denke schon. Also ich wäre der gleichen Meinung. Die Gastronomie ist ein schwieriges Thema. Da schließen immer wieder welche und es poppen aber immer wieder neu auf. Die Preisgestaltung ist ein bisschen sehr hoch. Das kann sich dann auch nicht jeder leisten. Also ich habe keinen...
Aber das wäre ja eigentlich gar nicht nötig, nicht? Weil ein veganes Nahrungsmittel wie Bohnen oder Linsen ist eigentlich das billigste Protein, was man bekommen kann. Wie siehst du es jetzt im Handel? Ich meine, wenn du explizit vegane Produkte suchst, findest du die? Hast du das Gefühl, dass die du immer schon genommen hast, weiterhin da sind?
Ja, also in den Discountern gibt es genug vegane Alternativen, finde ich. Also ich kaufe sie immer gerne dort ein. Und sogar ich war im Sommer in Polen, in Ostpolen, und selbst dort am Land in den Supermärkten bekommt man wirklich viele vegane Alternativen und ich sehe da keinen Rückschritt. Es wird normaler.
Aber gerade wenn ich vor den Keksregalen stehe, denke ich mir immer, wie viele Keks nicht vegan, völlig sinnlos eigentlich, weil wenn du mal eine vegane Variation davon in den Mund nimmst, schmeckt das ja genau gleich. Ähnlich bei den Bäckereien, wo du dich fragst, zum Beispiel die Riesenschnecke oder Zimtschnecke, die schmeckt doch vollkommen gleich, ob sie jetzt vegan gemacht wird oder nicht. Trotzdem die große Mehrheit nicht vegan und irgendwie kommt mir das vor, dass sich das jetzt seit Jahrzehnten nicht ändert.
Ja, vegan wurde halt schon auch irgendwie zum Kampfbegriff, also man sollte das viel mehr als pflanzlich labeln und jetzt vielleicht auch gar nicht labeln, das ist die Leute die unterschwellig...
Georg, wie siehst du das und insbesondere das Stichwort vegan zum Kampfbegriff erklärt, gibt es jetzt einen Backlash, das ist sozusagen eine Anti-Vegan-Bewegung, die in irgendeiner Form eine Rolle spielt?
Es ist sehr interessant, also es war ja immer so, es gibt nicht so viele vegane Menschen, aber wir sind sehr, sehr laut, wir sind sehr aktiv, das macht uns ja auch aus. Und ich habe sogar mal bei einem Vortrag gesagt, okay, es gibt zwar Tierrechtsaktivisten, Aktivistinnen, aber so richtige Pro-Fleisch-Aktivistinnen gibt es nicht wirklich. Und das ist eigentlich ein Vorteil, den wir haben und den die Gegenseite nicht hat. Und was ich jetzt sehe ist, es gibt nicht weniger vegane Personen. Also die in den letzten Jahren, Jahrzehnten vegan geworden sind, die sind geblieben, auch wenn es ein Turnover gibt. Es sind sehr viele Leute auch vegan offen. Aber was schon neu ist, dass Leute fanatischere Fleischesser sind als vorher. Also es gibt jetzt den Begriff der Carnivore Diet. Die sagen, sie ernähren sich wirklich nur von Fleisch. Da gibt es so Influencer wie den sogenannten Liver King, der in Wahrheit auf Steroiden aufgepumpt ist, was ja total unnatürlich ist und ungesund ist. Aber in die Kamera ist er dann immer mit nacktem Oberkörper, vielen Muskeln, isst dann rohes Fleisch. Es gibt Leute, die sagen, entgegen aller wissenschaftlichen Fakten, dass Pflanzenöle ungesund sind. In den USA gibt es einen Gesundheitsminister, der sagt, Pflanzenöle sind grundsätzlich ungesund, tierische Fette wie Schmalz und Talg und Butter, das ist das Gesunde. Also das sehe ich als neue Entwicklung, dass es quasi Anti-Vegan/Fleischaktivistinnen gibt im Jahr 25. Und die gab es definitiv vor 10 Jahren nicht. Da gab es einen einzigen Typen, der hieß Sverige, der hat rohes Fleisch gegessen vor veganen Veranstaltungen, aber der hatte dann Organprobleme wegen Parasiten. Und so Leute wie den gibt es jetzt leider öfter.
Vielleicht sollte der Trump sein Gesundheitsministerium auch umbenennen. Das Verteidigungsministerium wird zum Kriegsministerium und das Gesundheitsministerium zum Krankheitsministerium.
Und zu den Lokalen würde ich noch gerne sagen, da hat sich also mehrere Sachen, so wie die Christine gemeint hat, früher als ich einen veganen Burger wollte, bin ich zu Swing Kitchen gegangen. Jetzt hat, glaube ich, jede Burgerkette einen zumindest veganen Chicken Burger, weil der halt wirklich sehr vergleichbar ist und da gibt es scheinbar ein so tolles Großhandelsprodukt. Auf der Meidlinger Hauptstraße gibt es auch einen Burgerladen, der auch einen veganen Burger hat. Und das, glaube ich, hätte es vor 5 Jahren nicht gegeben. Also Swing Kitchen hat vielleicht ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal so verloren. Oder Kaffee Landmann hatte früher gar nichts Veganes, haben jetzt Rotlimilch, haben jetzt sogar veganes Gansel. Zuerst war das eher nur ein Witz, da hatten sie eine Blätterteiggans, was eher so ein Gag war. Jetzt haben sie von einem veganen Produzenten, von der Pflanzerei, ein veganes Gansel. Oder dass Burger King jetzt die Pflanzenmilch neu eingeführt hat. Oder dass generell Wiener Kaffeehäuser, die ich vorher kategorisch gemieden habe, weil es einfach nichts gab, dass die auch immer mehr die Pflanzenmilch einführen. Ja, also ich sehe es immer noch im Wachsen, aber ich sehe es schon ein bisschen polarisiert. Zum Beispiel Burger King hält ja fest am veganen Angebot, McDonald's hat gesagt, wir machen es nicht mehr. Aber ich glaube, es wäre bei McDonald's auch das Potenzial da. Ich glaube, die Führungsebene ist einfach ideologisch gegen vegan und macht es deshalb nicht. Mhm. Während die von Burger King ist sehr, sehr offen. Die haben ja auch eine Werbekampagne gemacht mit isst du normal oder mit Fleisch? Oder sie sind in den Ort Fleisch essen gegangen und haben vegane Burger-Gutscheine verteilt. Also das, ja.
Ja, aber was sagst du zu dieser Anti-Vegan-Bewegung? Macht die, hat die eine politische Bedeutung? Ist das in irgendeiner Form bedrohlich? Erinnert mich übrigens auch an eine Abstimmung im Parlament, dass man diese ganzen pflanzlichen Produkte nicht mehr Schnitzel und Würstel nennen können soll. Das ist ja auch ein Erfolg der Anti-Vegan-Bewegung, muss man sagen. Es ist ein gezielter Angriff auf die pflanzenbasierte Nahrung, dass man die möglichst wirtschaftlich schädigen will. Dann diese Anti-Vegan-Hütte oder eine Reihe von Bauern, die Anti-Vegan-Statements auf den Social Media machen, hat das einen Einfluss? Ist das gefährlich für die Vegan-Bewegung?
Das ist halt auch ein Resultat unseres Erfolgs. Es gibt die Anti-Vegan-Hütte nur, weil es die Vegan-Hütte gibt. Es gibt die Carnivore-Diet nur als Reaktion auf den Veganismus und ich glaube, dass wir auch lernen werden, damit umzugehen. Es ist am Anfang vielleicht ungewohnt, aber ich glaube, wir werden merken, okay, die Welt dreht sich trotzdem weiter und es hören deshalb nicht Leute auf, vegan.
Die Frage ist aber, ob sich die Welt weiter in Richtung Veganismus dreht, also wenn es so viel Widerstand gibt.
Ich glaube, es gibt so einen anfänglichen Schock, wow, wir sind Druck ausgesetzt, bis man dann merkt, okay, so schlimm ist das gar nicht. Und gerade dieser Typ mit der Carnivore Diet ist auch wieder jetzt sehr widerlegt worden und ist wieder im Fallen bereits. Also es gibt schon wieder erste Auflösungserscheinungen von dieser Carnivore Diet.
Genau. Auch muss ich dazu sagen, zu dem Begriff, also dass dieser Veggie-Burger verboten wird oder ähnliche Scherze, das liegt genau, wie Georg schon gesagt hat, das liegt genau daran, dass der Vegan-Kurs sehr hoch ist. Weil die hätten keinen Grund, ihn zu bekämpfen, wenn es eh wurscht wäre. Ja? Wenn das keine Konkurrenz wäre zur Fleisch-, zu Milchprodukten, die von Tieren stammen, dann wäre das nie so weit gekommen. Abgesehen davon wird sich das sowieso nicht durchsetzen. Die Sojamilch ist schon seit Ewigkeiten verboten. Und jeder Mensch sagt Sojamilch, Hafermilch und dergleichen und hätte sich nie an diese Drink-Variante gehalten.
Aber die Frage ist, ob nicht diese Gegenbewegung auch erfolgreich sein wird. Okay, zugegeben, das ist eine Konsequenz des doch erfolgreichen Veganismus-Campaignings, aber nicht vielleicht trotzdem bedrohlich?
Was ich auch interessant fand, der Wiesbauer Chef hat gesagt, ja, vor 15 Jahren hätte man den Begriff veganen Burger verbieten können, da waren die noch zu schwach, aber jetzt ist er so stark, dass ein Verbot nichts mehr bringt. Also der hat quasi zugegeben, dass sie als Fleischindustrie diesen veganen Trend nicht mehr einfangen können. Oder noch was, die AMA, die für viele so der Inbegriff der Massentierhaltungswerbung ist, die hat jetzt ein AMA pflanzlich Forum, erst seit 2-3 Jahren, wo sie eben pflanzliche Grundprodukte eigens labeln wollen. Das sehe ich auch als positiv.
Dann ein anderer Aspekt der Seltsamkeiten in dieser Anti-Vegan-Bewegung ist ja, dass also zumindest hat er so gegolten, der Vegan-Ernährungsexperte schlechthin, Rittenau, plötzlich sagt, man muss Fleisch essen, das sagt er mittlerweile, also es ist so langsam gegangen, zuerst einige müssen Eier essen, mittlerweile sagt er, man muss Fleisch essen und sonstige Tierprodukte, weil es gibt so karnistische Nährstoffe, die man sonst nicht bekommt und man kann das seinen Kindern nicht zumuten. Ich weiß natürlich nicht genau, was ihn reitet, aber ist diese Entwicklung irgendwie auch nicht bedrohlich in euren Augen?
Ich kann leider zu dem sehr wenig sagen, weil mir der bis vor kurzem kein Begriff war. Aber da, ich weiß es nicht, da kann ich echt nichts sagen. Das klingt für mich eher nach sich irgendwie versuchen, neue Wege zu finden, Aufmerksamkeit zu erregen. Das klingt für mich eher daran, oder mit neuen Methoden Geschäfte zu machen. Das heißt aber nicht deswegen, dass vegan deswegen tot ist, sondern dass nur ein zusätzliches Gebiet sich erschließt.
Ich glaube, es ist sehr lehrreich für uns als Bewegung, dass man nie zu sehr einer Person nachlaufen sollte, weil es war eben so, am Anfang war er sehr, sehr hilfreich, hat auch dieses Buch geschrieben. Ich sage auch in aller Offenheit, ich war beim Seminar von ihm, ich habe Supplemente von ihm gekauft, ich habe die Bücher von ihm gelesen. Es war ihm sehr angenehm, eine Instanz zu haben, der man vertrauen kann, aber es zeigt sich im Nachhinein, wenn man nur eine Instanz hat, dann kann die korrumpiert sein. Also man sollte sich nicht so sehr auf eine Instanz stützen, sondern sich breiter aufstellen. Ob man jetzt eine Bewegung ist oder ob es um Expertinnen geht. Also das ist für mich eine Lehre. Und ich habe schon das Gefühl, dass einige jetzt aus der Veganbewegung daraus gelernt haben, dass man nicht mehr zu sehr eine Person hochstilisieren sollte, sondern sich breiter aufstellen sollte.
Auf der anderen Seite gibt es auch Fakten. Nämlich die Zunahme des Fleischkonsums pro Person und Jahr erstmals seit, glaube ich, 12 Jahren. Es gab einen Rückgang, so um insgesamt, glaube ich, 12% in den letzten 12 Jahren ungefähr. Und jetzt nimmt es erstmals wieder zu. Dazu muss man sagen, dass bei gewissen Fleischarten, wie zum Beispiel Geflügel, es immer zugenommen hat. aber kompensiert durch vor allem den Rückgang im Schweinefleisch, ist es unterm Strich immer weniger geworden, wie viel die Menschen in Österreich, also pro Person und Jahr, Fleisch essen. So, und jetzt haben wir erstmals wieder einen Anstieg. Beunruhigt euch das?
Ich sehe das sehr verknüpft mit so einem Männlichkeitstrend und so einem Bodybuilding- und Fitness-Trend. Wenn man sich anschaut, wie sich diese Leute ernähren, die essen pro Tag ein Kilo Fleisch. Also die österreichische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 250 Gramm pro Woche, rein aus gesundheitlichen Gründen. Die essen ein Kilo, eineinhalb Kilo und sagen, das ist normal und gesund, weil sie brauchen diese Nährstoffe. Und ich glaube, das drückt es leider in die Richtung. Und an sich, wenn derselbe Trend vegan ablaufen würde, mit veganem Proteinpulver und veganem Fleisch, wird sich das gar nicht so auswirken. Aber das sind noch diese alten Männlichkeitsbilder. Es gibt auch diesen Spruch von einem deutschen Bodybuilder, nur Fleisch macht Fleisch. Und den habe ich wirklich im Infostand sehr, sehr oft gehört. Also so wie irgendwie so die Macht vom Fleisch als Symbol gesunken ist, habe ich das Gefühl, dadurch steigt es leider wieder ein bisschen.
Ja, zusätzlich habe ich das Gefühl, dass die Werbung sehr stark, also die Arma-Werbung zum Beispiel sieht man jetzt irgendwie überall. Es wird echt viel Werbung gemacht für Fleisch und es wird auch weiterhin subventioniert und in großen Massen halt in die Supermärkte, Marktregale geworfen.
Was dafür spricht, dass wirklich nur weniger wird. Es mag ja alles eine Reaktion sein auf den Erfolg der pflanzenbasierten Nahrung, aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass das Imperium zurückschlägt in irgendeiner Form. Ja. Und das kann natürlich auch erfolgreich sein, zumindest temporär, wie ich das Beispiel mit der guten Bertner von Suttner und der Friedensbewegung zeigt.
Das kann durchaus sein, also dass das Imperium hier zurückschlägt, sehe ich aber wieder als Zeichen des Erfolgs. Das kann sein, wenn es sich statistisch schon auswirkt, ist das natürlich durchaus bedauernswert, heißt aber nicht, dass es langfristig dann auch so bleiben wird, das muss man natürlich beobachten. Ich glaube, dass sich einfach der Veganismus schon zu stark gesettelt hat. Es ist natürlich die politische Richtung, in die halt viele Länder leider gehen, passt natürlich zu dieser Gegenbewegung dazu, da muss man natürlich ein bisschen nachgeben drauf. Ich glaube, dass die Bewegung an sich, die ja nicht nur von, es kommen halt viele zusammen, es kommen Tierrechtler, Tierrechtlerinnen zusammen, die eben den Veganismus sehr pushen, aber auch aus dem Umweltbereich, jetzt wenn es um Klima geht und dergleichen, wird eine pflanzenbetonte Ernährung immer wichtiger. Die kommt eben auch schon diese Tipps mehr in diese Richtung zu essen und sich zu ernähren und mehr darauf zu achten, kommen ja auch von Bereichen, die nichts mit Tierschutz, Tierrechten zu tun hat.
Das wird auch interessant. Ich habe das Gefühl, dass die Klimawelle leider ein bisschen abgeschwappt ist. Also ich weiß noch, am Höhepunkt von Fridays for Future haben selbst IKEA geworben mit Fridays for Future oder der vegane Burger von Burger King hat ursprünglich Rebel Whopper geheißen, in Anspielung an Extinction Rebellion. Also diese Bewegungen waren eine Zeit lang popkulturell so stark, dass es wirklich eine Welle war, auf der man surfen konnte. Und jetzt sehe ich irgendwie, dass Umwelt- und Klimagründe zur Fleischreduktion irgendwie hinuntergegangen ist.
Wie die gesamte Klimabewegung irgendwie verliert, auch durch eine radikale Gegnerschaft, insbesondere von politisch rechts, die ja das wirklich als Alarmismus diffamieren und versuchen, den Leuten den Egoismus einzuimpfen. Und das kann natürlich auch einen Backlash für den Tierschutz bedeuten.
Und ich habe immer das Gefühl, die Tierschutzgründe bleiben und sind weiterhin ein sehr starkes Argument, aber weil eben der Stern der Klimabewegung sinkt und weil auch die Leute, die aus Gesundheitsgründen vielleicht vor 10 Jahren gesagt haben, sie ernähren sich roh vegan, sagen jetzt, sie essen rohes Fleisch. Aber das betont für mich jetzt wieder, wie wichtig dieser Tierschutzaspekt ist, weil der ist für mich ungetrübt. Und für mich hängt schon ein bisschen ab davon, wo man nachschaut, zum Beispiel, dass die vegane Lehre kommt, ist neu. Oder es gibt jetzt dieses Lokal Devan, so ein PSU-Lokal mit 3 Lokalen, die haben jetzt kein Fleisch mehr. Weil sie gesagt haben, das ist von ihrer Kalkulation her einfach sinnvoller, wenn sie mit diesem Konzept kein Fleisch anbieten. Also ich glaube, es gibt weiterhin positive Beispiele.
Aber was sagt das über die menschliche Psyche oder auch über die Kraft politischer Wirrköpfe von rechts, dass es gelingt, einer Gesellschaft, die eindeutig am Abgrund steht, was den Klimakollaps betrifft, weil ja wirklich die Anzeichen unübersehbar sind, trotzdem gegen Klimamaßnahmen mobilisierbar ist? Ist das nicht zutiefst erschütternd?
Ist es auf jeden Fall. Also der Egoismus, der die meisten Menschen antreibt, das ist halt leider die große Masse und die große Menge. Aber wie auch schon Georg sagt, die kleinere Menge ist halt laut und stark und die hat durchaus die Kraft, auch hier was zu bewegen. Und ich glaube immer noch, dass auch diese große Negativströmung, gerade aus den USA und dergleichen, irgendwann auch ihren Gipfel erreicht hat und auch da wieder abflauen wird. Also ich glaube nicht, dass sich diese extreme negative Wind, der dort herweht, dass sich der ewig halten wird. Natürlich noch eine Zeit, dann kann es schlimmer sein, aber ich bin immer noch so positiv gestimmt, dass ich glaube, irgendwann wird es allen zu viel und dann dreht sich es auch wieder um.
Und es gibt ja diesen Satz, irgendwie eine Lüge wird zur Wahrheit, wenn sie oft genug wiederholt wird. Und das ist eben den Rechten und den Regressiven sehr gut gelungen, momentan leider.
Ich hoffe, dass man dann wieder das Gegenteil erreicht. Lukas, wie siehst du die Entwicklung zum Klima?
Also eigentlich auch positiv. Die Wissenschaft ist auf unserer Seite. Und so Leute wie Rittenau, so Pseudowissenschaftler, werden ja auch widerlegt. Es gibt ja genug Gegenwind dann. Also ich sehe es positiv in Zukunft.
Und du glaubst auch, beim Klima entwickelt sich am Schluss noch, werden die vernünftig in der letzten Sekunde und wir schaffen noch den Kurve, dass wenigstens nicht mehr als 2 Grad wird?
Ja, in der letzten Sekunde. Ich glaube, das sehe ich eher negativ. Aber deswegen rette ich lieber Tiere. Und da habe ich noch einen Sinn dahinter. Also ich denke, die großen Wissenschaftler und die Industrie ist da nicht mehr zu stoppen.
Ich sehe auch tatsächlich den Kampf um Tierrechte als positiver als den Kampf um das Klima. Mhm. Also da muss ich sagen.
Gut, dann reden wir jetzt über Tierschutz und Tierrechte. Es gab ja gerade von Seiten des Vereins gegen Tierverbringen in Österreich eine lange Serie von erfolgreichen Reformen, die zum Teil weltbewegend waren, muss man sagen. Anfangs vom Pelzfarmverbot über das Wildtierhaltungsverbot im Zirkus. Das waren alle weltweit erste Verbote, die unheimlich viel Nachmacher gefunden haben in anderen Ländern, dankenswerterweise. Es gab aber auch ein Menschenaffenversuchsverbot. Es gab ein sehr, sehr frühes Legebatterieverbot und weltweit erste von dieser EU-Variation mit dem ausgestalteten Käfig. Es gab ein Kaninchen-Käfighaltungsverbot, aber kommt mir das nur so vor oder stottert der Motor in letzter Zeit? Weil das Vollspaltenbodenverbot wurde ja wieder total verwässert und es gibt es eigentlich nicht mehr.
Das ist zwar richtig, aber erstens einmal ist es am Anfang, wo so viel möglich ist, natürlich vielleicht auch noch leichte Erfolge zu erzielen. Und zweitens sehe ich nicht, dass es keine gibt. Selbst beim Vollspaltenbodenverbot sehe ich positive Zeichen, weil immerhin ist es das doch in ziemlich wenigen Jahren geglückt, komplett zur politischen Diskussion zu machen, weil das war die große Schwierigkeit. Wen hat Vollspaltenboden interessiert? Wer hat den Begriff gekannt jetzt, außer die damit gearbeitet haben? Und trotzdem wurde es so weit getrieben, dass es tatsächlich zu Forderungen kommt, diesen komplett zu verbieten. Dass natürlich die Gegnerschaft hier auch da tatsächlich dagegen arbeitet und versucht, das zu unterbinden, in dem Moment halt hier leider ein bisschen Erfolg hatte, heißt nicht, dass man hier nicht als Tierschutzverein sehr großen Erfolg gehabt hat. Es gab ja noch andere Erfolge der letzten Jahre, die man nicht ganz unterschätzen darf. Also ich sehe auch hier, ich sehe schon den Gegenwind und ich sehe natürlich die Enttäuschung, die dann da ist, wenn sowas nicht so gut funktioniert, wo es früher besser funktioniert hat. Aber ich sehe nicht, dass es hier ein Ende zu sehen ist. Also das glaube ich nicht.
Man muss auch dazu sagen, dass die Schweineindustrie die mächtigste Tierindustrie in Österreich ist. Und wenn man da Änderungen will, ist das am härtesten. Es gab ja die Kampagne gegen diesen körpergroßen Käfig, den sogenannten Kastenstand für Mutterschweine, mit einer 21-jährigen Übergangsfrist und Wermutstropfen bezüglich der Zeit um die Geburt. Da dürfen sie 6 Tage lang wieder in den Kastenstand gesteckt werden und 10 Tage während der Befruchtung. Aber das sind immerhin für einen Zyklus von 3 Monaten, 3 Wochen, 3 Tagen, wie man sagt bei den Schweinen, 16 Tage. Also das ist doch eine starke Reduktion. Aber erst ab 2033, und wer weiß, wenn man sich anschaut, wie sich das alles politisch entwickelt, ob da nicht wieder jemand versucht, an diesem Stuhl zu sägen und das wieder umzuwerfen. Lukas, wie siehst du die Entwicklung, was den Vollspaltenboden betrifft?
Ja, wir kämpfen gegen eine mächtige Industrie und wir sind halt nur ein kleiner Verein. Aber wir sind trotzdem der Keil. Wir schaffen es in den Medien und wir schaffen auch den Vollspaltenboden bekannt zu machen. Vorher kannte das den Begriff kaum wer. Und ich kenne viele Bauern, die jetzt klug genug sind und sagen, sie machen jetzt nicht weiter, so wie ihre Eltern, sondern gehen vielleicht, schließen ihre Stelle und überlegen sich ein anderes Konzept. Weil so kann es nicht weitergehen. Und das haben wir auch geschafft, dass wir das Umdenken bewegen. Es ist halt sind viele kleine Schritte.
Georg, du bist ja international auf vielen Konferenzen und gut vernetzt. Es gibt ja praktisch nirgendwo in irgendeinem Land, soweit ich das mitbekommen habe, eine Kampagne gegen den Vollspaltenboden in der Schweine- oder Rinderhaltung.
Es gibt ja in Estland einen Verein, den könnte man mit VGD vergleichen, der hat auch bis dahin alle Kampagnen gewonnen. Dann wollte der Verein eine Kampagne für das Verbot des Schwanzkopiers machen und hat tatsächlich die Kampagne nicht geschafft, weil das einfach zu schwer war.
Auch bei den Ferkeln, meinst du?
Ja, genau. Weil das wäre ja auch verbunden gewesen mit Beschäftigungsmaterial, was ja auch den Vollspaltenboden in Frage gestellt hätte. Also so wie wir quasi das Thema am Boden festgemacht haben, haben die Estinnen quasi das Thema am Schwanz festgemacht. Aber sie haben dann die Kampagne gewechselt. Und in Litauen gibt es gerade eine Kampagne für ein Verbot des Kastrierens ohne Betäubung. Aber die Kampagne ist auch sehr, sehr schwer. Und in den USA wurde mir gesagt, ja, die Eierkampagnen, das ist nicht so schwer, weil die Eierindustrie, die ist quasi recht isoliert. Aber wenn man die Mastun-Standards erhöhen will, dann legt man sich mit der gesamten Fleischindustrie an, weil die Mastun-Industrie ist die Fleischindustrie und die Fleischindustrie ist die Schlachtindustrie und das ist Tyson und die größten Fleisch- und Schlachtkonzerne der Welt. Also irgendwie, sobald es um Schweine geht, ist es eine ganz andere Dimension. Und zum Vollspaltenboden muss ich sagen, ich mache seit 10 Jahren Tierschutz und was da SPÖ und ÖVP Neos gemacht haben, war für mich persönlich die größte Enttäuschung von der Politik, seit ich Tierschutz mache. Also es war so eine Frechheit, die Bevölkerung will das, es wird verboten, das Gericht sagt, das Verbot ist nicht gut genug und sie machen als Reaktion das Verbot noch schlechter. Ich habe das auch international erzählt, alle Leute waren fassungslos. Also das ist das beispiellos? Das ist echt, mir fehlen echt die Worte, was da passiert ist. Das ist so eine Katastrophe.
Und dass sie das verdrehen, wie es nur geht. Also ja. Bis heute gibt es ja niemand von denen, der zugibt, dass sie es verschlechtert haben. Weil eigentlich dürfte man das ja laut Verfassungsbestimmung, Stadtzielbestimmung, Tierschutz nicht. Und sie geben das gar nicht zu. Sie tun so, sie nutzen die bisschen komplizierte Formulierung dieser Paragraphen dazu, dass sie die Menschen verwirren und so tun, als hätten sie es eh verbessert und in Wahrheit verschlechtert, als hätten sie eh ein Vollspaltenverbot beschlossen, was in Wahrheit überhaupt nicht der Fall ist. Es ist so erschütternd, finde ich, dass Ministerien so eiskalt lügen können. Also wirklich einfach frech und voll bewusst und vorsätzlich lügen, um die Leute zu verwirren. Das ist schon erschreckend.
Das ist erschreckend und auch nicht ganz neu. Das hatten wir ja damals schon beim Legebatterieverbot, als eben diese ausgestalteten Käfige als Legebatterieverbot versucht wurden zu verkaufen. Zu sagen, wir machen ein Legebatterieverbot und dann haben wir Himmel und Hölle in Bewegung setzen müssen, die Leute aufzuklären, dass das kein Käfigverbot ist, sondern dass die Käfige nur etwas größer sind. Ansonsten ist es mehr oder weniger das Gleiche. Damals haben wir es geschafft, dass auch diese Käfige sich bei uns nicht durchgesetzt haben und wir ein echtes Legebatterieverbot hatten. Beim Vollspaltenboden ist es halt jetzt ein bisschen schwieriger, aber die Strategie der Regierung ist ja genau die gleiche. Eben zu sagen, wir definieren das eine als solches, nehmen etwas, was ein bisschen minimal besser ist und nennen es ein Verbot. Und genau das ist halt hier wieder passiert, aber noch sehe ich die Möglichkeit, das umzudrehen, das ist halt schwierig.
Ich wollte noch ein Wort sagen zum Schwanzkopieren, was du benannt hast. Also das Schwanzkopieren mit dem Vollspaltenboden zusammenhängt, liegt daran, dass sich die Schweine auf dem Vollspaltenboden vor lauter Verzweiflung über die schrecklichen Haltungsbedingungen gegenseitig die Schwänze abbeißen. Und deswegen werden sie, und das ist explizit im Tierschutzgesetz erlaubt, leider Gottes in den ersten 7 Tagen einfach abgeschnitten, die Schwänze. Dabei gibt es eine EU-Richtlinie von 2008, in der steht, dass man nicht routinemäßig Schwanz kopieren darf und trotzdem wird es überall gemacht. Und das ist natürlich auch irgendwie erschütternd, dass die sich einfach nicht ans Gesetz halten. Umgekehrt muss man sagen, wenn man nicht Schwanz kopieren muss, das heißt, in der Haltung, die Schweine da ertragen müssen, sie sich nicht gegenseitig in den Schwanz beißen, dann ist das ein Zeichen, dass man doch einen gewissen Qualitätssprung in der Haltung erreicht hat. Und das ist der Fall, wenn der Vollspaltenboden weg ist, sondern durch zumindest teilweise eine tiefe Einstreu ersetzt wird. Insofern ist da ein direkter Zusammenhang. Auf Vollspaltenboden ist das Schwanzkopierverbot durchzusetzen eigentlich nicht möglich. Und wer gäbe es eine Stroheinstreu, gäbe es ein Liegenest, mit tiefer, weicher, trockener, sauberer Stroheinstreu, dann könnte man wahrscheinlich auch sich das Schwanzkopieren sparen. In dem Zusammenhang frage ich mich, ob du zuversichtlich bist, dass das Vollspaltenverbot gelingt bei den Schweinen.
Okay, das ist natürlich jetzt schwierig. Da wird sich in nächster Zeit sicherlich noch einiges weisen, wie weit das jetzt noch möglich ist, das Ganze umzudrehen. Ich habe zumindest, sagen wir mal so, ich habe die Hoffnung, dass uns das noch gelingt. Da geht es natürlich auch sehr stark darum, wie weit schaffen wir die Öffentlichkeit so weit zu informieren und mobilisieren, dass es dadurch dann halt wirklich zu einer politischen Diskussion und gesellschaftlichen Diskussion wieder kommt. Da geht es natürlich auch darum, sehr stark die Medien mit ins Boot zu holen, dass die das auch richtig weiterbringen und nicht auch dieser Lüge aufsitzen, dass es ein wirkliches Verbot schon da ist. Ja, also nochmal, ich hoffe, dass es funktioniert. Ganz sicher bin ich mir da auch nicht, aber ich bin noch immer positiv gestimmt, dass wir das hinbringen werden.
Es gibt ja IBES Plus, diese auch noch immer im Gesetz verankerte Projektierung, dass untersucht werden soll, wie Strohhaltung bei Schweinen, was das für Auswirkungen hat, was das ökonomisch ist für die Menschen, die das Management machen müssen, für die BetriebsleiterInnen und für die Tiere und für die KonsumentInnen und hin und her. Und ja, die Volksanwaltschaft hat zum Beispiel auf die Anfrage, ob sie nicht gegen den Vollspaltenboden vorgehen wollen, nämlich verfassungsrechtlich geantwortet, man muss IBES Plus abwarten, weil wenn man das Gesetz liest, kriegt man den Eindruck, die Regierung würde eh gern den Vollspaltenboden abschaffen, sie möchten noch auf das Projekt warten und dann wäre es soweit. Setzt du auf IBES Plus, Georg?
Also man muss sagen, die alte Regelung war ja tatsächlich so formuliert, die neue ist es ja nicht mehr. Auf einmal tut man so, als würde das rechtlich nicht mehr gehen. Davor ist es aber gegangen. Und ich kann mir ja nicht vorstellen, dass die Verfassungsdienste in den Ministerien auf einmal völlig andere sind. Also das verwundert mich. Aber weil wir ja generell über größere Trends sprechen, ein größerer Trend ist auf jeden Fall diese Verschleppungstaktik. Also zum Beispiel, es gab Ente Cage Age. Es hat 1,5 Millionen Unterschriften bekommen gegen Käfighaltung, gegen Kassenstände. Jetzt haben wir das Jahr 25. Es gibt noch immer keine Entscheidung der Kommission. 6 Jahre später. Wir hatten Fairfield Europe, ein paar Jahre später, wieder 1 Million drüber. Da hat die Kommission gesagt, wir brauchen noch Gutachten. Und allein durch diese Gutachten sind es wieder mehrere Jahre ins Land gezogen. Und es wird wieder bis 2026 dauern. Also was ich gemerkt habe, was eine Strategie der Agrarindustrie ist, sie merken gewisse Dinge wie Käfigverbot, Pelzverbot, kann man nicht dauerhaft verhindern, aber man kann es verlangsamen, man kann Sand ins Getriebe werfen, man kann noch Gremien erfinden, man kann noch Studien erfinden. Also das sind alles Verschleppungs- und Verzögerungstaktiken oder lange Übergangsfristen. Und all diese Dinge hat leider die Industrie gelernt. Und ich frage mich eben, was ist da die beste Gegenstrategie gegen diese Verschleppungstaktik? Also ich glaube auch, dass sich nach IBEST Plus ein Fenster auftut, um noch stärker wieder gegen den Vollspaltenboden vorzugehen. Ich wollte noch sagen, ich bin jetzt 30 Jahre alt, ich glaube, ich lebe noch 50 Jahre und ich werde mich für den Rest meines Lebens dafür einsetzen, dass das kommt. Das verspreche ich in diesem Podcast. Und wir werden noch das Ende erleben des Vollspaltenbodens, so wie wir das Ende der Käfighaltung in Österreich erlebt haben.
Lukas, du weißt, was IBES Plus ist. Diese Untersuchung, immerhin 29 Betriebe, nicht 17, glaube ich, für TW 100, das heißt mit einer Verdopplung vom Platz, was übrigens nicht mehr der Fall ist, wenn man diesen neuen Mindeststandard einführt, ja. Dann ist keine Verdopplung mehr. Und das andere 60% mehr Platz, einmal tiefe Stroheinstreu, einmal nur so ein paar Handvoll. Aber beides enthält Stroh, beides enthält planbefestigte Flächen ohne Spalten und es wird nur das untersucht und doch steht, wenn du heute die Webseite des Landwirtschaftsministeriums aufschlagst, steht dort, dass ein neuer Mindeststandard für die Zukunft damit angepeilt wird. Es ist so ein bisschen so formuliert, dass man sich denkt, im Jahre Schnee. Und zwar nicht jetzt bald, obwohl das IBEST Plus Projekt Ende nächsten Jahres enden wird. Also es ist ja eigentlich in absehbarer Zeit. Was hältst du von IBEST Plus? Hast du eine Hoffnung, dass dieses Projekt etwas bringen wird für die Anti-Vollspalten-Kampagne?
Also ich denke, das ist wirklich nur eine Verschleppungstaktik. Ich glaube nicht, dass sich irgendein ÖVP-Politiker dafür interessiert. Solange das Landwirtschaftsministerium Hand der ÖVP ist, wird sich da kaum was tun. Und solange die Schweinelobby und die ganze Tierindustrie in Österreich so viel Macht hat, durch die Hand der ÖVP, wird sich da leider wenig tun. Wir müssen natürlich dranbleiben und aufklären, aber ja, toll wäre es, wenn einmal die ÖVP halt in der Landwirtschaft weniger zu reden hat.
Ich glaube, das Problem war, dass sich die ÖVP zu viel dafür interessiert und der SPÖ und NEOS gar nicht. Also die ÖVP beschäftigt sich einfach seit Jahrzehnten damit, war perfekt aufgestellt und hat einfach die SPÖ und die NEOS über den Verhandlungstisch gezogen, die völlig ahnungslos waren. Also wir haben das Problem, dass es eine Partei gibt, die völlig anti-Tiere ist, die aber leider Kompetenz hat, was Agrarpolitik betrifft, und dann 2 andere Parteien, die keine Kompetenz haben, was Agrarpolitik betrifft, und die momentan Personen im Tierschutz zuständig haben, die kein Wissen und kein Interesse haben. Und wenn das aufeinander trifft, endet das leider sehr schlecht für die Tiere.
Aber die ÖVP hat doch keine Kompetenz, sie hat ja nur Interessen.
Aber sie weiß, wie sie es machen muss, um die Leute über den Tisch zu ziehen. Das meinte ich mit Kompetenz.
Ja.
Die ÖVP kann sehr gut tricksen mit Spaltenbreiten und ausgestaltet und mehr Flächenbucht. Und da wusste sie leider mehr. Also sie hatte leider mehr Handwerk als die anderen Parteien.
Und ständig das Argument, dass natürlich die Importe kommen und das ökonomisch zum Kollaps führen wird, bla bla. Immer wenn man eine Änderung im Sinne der Lebensqualität macht, ist das das Ende der Gesellschaft aus Sicht der politisch Mächtigen.
Und die ÖVP war aufmunitioniert. Sie hat immer irgendwelche sogenannten Expertinnen, sie hat irgendwelche Studien, die in Auftrag gegeben wurden. Und die Gegenseite hat das leider nicht. Und wenn das aufeinander prallt, endet es leider böse.
Christine, du hast ja sicher mitbekommen, dass es eine Verfassungsklage bei den Mastrinder Vollspaltenböden gegeben hat. Man hat eine Hoffnung darauf gesetzt, im Regierungsprogramm steht sogar, dass wenn diese Klage erfolgreich ist, in Klammer, die landwirtschaftlich Verantwortlichen waren sich klar, dass das eigentlich inhaltlich gewinnen muss, nämlich im Sinne der Tiere, und dass dann eine Änderung gesetzlich passieren wird müssen. Und jetzt lehnt der Verfassungsgerichtshof das ab. Und zwar nicht inhaltlich, explizit nicht inhaltlich, außer in einem Punkt, dass er sagt, es ist ökonomisch vertretbar, das Argument, dass man eben Zuchtstiere und Milchkühe und Kälber bis 150 Kilo nicht auf einem Vollspaltenboden halten darf, weil die ökonomisch wertvoller sind. Das hat der Verfassungsgerichtshof für okay befunden, versus den Maststieren, die scheinbar der letzte Dreck sind und die man ruhig auf sowas stehen lassen kann. Aber sie haben nicht die Frage behandelt, obwohl es im Antrag drin war, ob die Haltung von Tieren auf diesem Vollspaltenboden, immerhin so Beton, scharfkantige Betonspalten, die bei den Mastrindern sogar 3,5 cm breit sind, die nachweislich Schäden und Schmerzen und Leiden verursachen, was durch die Grundsätze des Tierschutzrechts verboten ist und daher aufgehoben hätte werden müssen. Und das haben sie nicht behandelt aus reinen formalen Gründen. Und zwar haben sie gesagt, es ist nicht klar gemacht worden in dieser Verfassungsklage, welcher wissenschaftlicher Aspekt, also zum Beispiel Sprunggelenke zu 100% verletzt auf Vollspaltenboden, welchen Teil der ersten Tierhaltungsverordnung, die den Vollspaltenboden erlaubt, kritisiert. Was eine ganz seltsame Geschichte ist, weil natürlich kritisieren alle diesen wissenschaftlichen, alle die Punkte, die den Vollspaltenboden erlauben. Also es riecht für mich nach einem Versuch des Verfassungsgerichtshofs, einfach die Entscheidung nicht treffen zu müssen. Aber wie siehst du jetzt diesen Umstand, dass der Verfassungsgerichtshof tatsächlich aus formalen Gründen zurückgewiesen hat?
Naja, ähnlich wie das, was Georg schon gesagt hat, das ist auch hier diese Verschleppungstaktik, alles irgendwie ein bisschen in die Länge zu ziehen. Aber es ist ja, wie gesagt, noch nicht vorbei. Also es ist ja immer noch, gibt es ja noch Möglichkeiten, dem weiterzugehen. Also klar ist, das, was wir gehofft hatten, dass die Vollspaltenbodenkampagne für Schweine schon längst gewonnen ist und für Rinder weitergeht und auch bald gewonnen wird, das ist halt für uns, das ist halt die Lehre, dass das noch eine Zeit lang dauern wird, dass das eben nicht so schnell der Fall sein wird, aber da es noch Möglichkeiten gibt, sage ich mal, ist es noch nicht vorbei. Es sind zwar alles sehr enttäuschende Zeichen und dergleichen, aber ja, noch ist es nicht vorbei.
Georg, was sagst du zu dem Urteil oder Kenntnis des Verfassungsgerichtshofs?
Es wirkt so, als ob der VfGH alles dafür tut, um nicht entscheiden zu müssen. Also er sucht sich dann Schlupflöcher und er hat dann leider in dem Antrag, den er bekommen hat, Schlupflöcher gefunden. Schwierig ist es dann, jemanden zu finden, der das dann immer und immer wieder versucht, und dann sagt, okay, so ist es, wenn man so das passiert, wenn ich so hinschicke, jetzt weiß ich es, wie ich es hinschicken müsste, deshalb schicke ich es einfach nochmal hin, ohne diese Formalfehler zu machen. Wenn man das schafft, sehe ich das sehr positiv. Aber das ist natürlich die Gretchenfrage, schafft man das, eine Volksanwaltschaft, schafft man das, eine Landesregierung davon zu überzeugen, das noch einmal einzubringen?
Man muss ja sagen, beim Vollspaltenbodenantrag Schweine war das ja ähnlich. Da hat er auch die inhaltliche Frage, ob Schweinen verfassungsrechtlich Stroh zusteht, als formal nicht Gerichte, nicht richtig eingebracht, zurückgewiesen, sondern nur die Frage beantwortet, ob die Übergangsfrist, ob da entsprechende Abwägung zwischen Tierschutz und Ökonomie stattgefunden hat. Also auch da hat er eigentlich dasselbe. Und es ist scheinbar schwierig bis unmöglich, dem Verfassungsgerichtshof so eine Klage vorzulegen, ohne dass der solche Ausreden findet, was natürlich erschüttert.
Der Feedback-Loop ist auch irrsinnig lang. Also es dauert ja sehr lang, sowas zu verfassen, dann einzubringen, bis er dann entscheidet, bis man es erfährt. Also das dauert sehr lang. Also selbst wenn man sagt, man macht dann immer eine Version 2.0, 3.0, die Zeit, die vergeht, ist halt immer recht lang dazwischen.
Ja, was jetzt insbesondere die Schweine betrifft, aber auch viele andere Aspekte im Tierschutz, erschüttert das Vollzugsdefizit, beziehungsweise dass man einfach offen rechtswidrig handelt und einfach dem Tierschutz keine Möglichkeit gegeben ist, dagegen vorzugehen. Ich denke zum Beispiel an die Vorschrift, dass die Schweine einen physisch angenehmen Liegebereich haben müssen. Seit Juli 2022 steht eindeutig in der Verordnung zur Schweinehaltung, dass jedes Schwein Zugang zu einem physisch angenehmen Liegebereich haben muss, der sauber ist und auf dem alle gleichzeitig Platz haben. Und es gibt fast keine Schweinehaltung, dem das entspricht. Und es gibt allein von mir schon 6 Anzeigen,
ohne dass sich irgendetwas tut. Grundsätzlich, jetzt mal ganz abgesehen von dieser Detailfrage, ich glaube, dass das trotzdem alles in eine positive Richtung geht, und zwar aus folgendem Grund. Ich habe vor 33 Jahren angefangen, im Tierschutz tätig zu sein, und damals war trotzdem ein Großteil der Bevölkerung immer noch der Meinung, dass das alles nicht so wichtig ist. Da war das Tierschutzbewusstsein noch so gering, dass man da nicht unbedingt so großartig drüber nachgedacht hat, ob Tiere jetzt in der Intensivtierhaltung leiden oder ob es richtig ist, Fleisch zu essen oder nicht. Es war damals Tierschutz eher ein Begriff von Haustieren, Hunde, Katzen oder ähnliches. Es ist das Tierschutzbewusstsein seitdem in diesen 33 Jahren schon massiv gestiegen. Also den meisten Menschen muss man nicht mehr sagen, dass Tiere leidensfähig sind, dass sie ein Bewusstsein haben, dass sie in irgendeiner Form auch autonom sind oder sein möchten oder ähnliches. Das ist den meisten Menschen jetzt mittlerweile klar. Das bringt sie natürlich in diese bisschen komische Situation, dass sie eigentlich ihr eigenes Verhalten hinterfragen müssten, was natürlich dann wieder zu Ausreden und was auch immer in irgendeiner Form führt, aber trotzdem geht die Tendenz in diese Richtung. Dieses Tierschutzbewusstsein, glaube ich, ist nicht so leicht wieder umzudrehen, weil da einfach Fakten dastehen, und darum glaube ich trotz aller Rückschläge, dass das ein Weg nach bergauf geht, weil man aus dieser Gedankenkette irgendwann gar nicht mehr rauskommt. Es sind trotzdem die meisten Menschen entsetzt, wenn sie Tierquälerei sehen und wenn sie die Bilder aus den Intensivtierhaltungen sehen. Das ist jetzt keine Sache, die einen kleinen Teil betrifft, wie vielleicht Veganismus, sondern das betrifft einen großen Teil der Bevölkerung. Und das, glaube ich, ist einfach eine Sache, die dann letztendlich zu positiven Ergebnissen führt, auch wenn es jetzt lang dauert, noch dazu in der Schweinehaltung dann.
Lukas, du bist doch nicht so lang dabei. Was sagst du oder wie empfindest du oder wie reagierst du, wo du mitbekommen hast, und das hast du ja sicher mittlerweile, dass solche Aspekte wie dieses physisch angenehm einfach flächendeckend ignoriert wird, dass man 100-mal anzeigen kann, die schmeißen die Anzeige einfach in den nächsten Mistkübel, sie eröffnen nicht einmal ein Strafverfahren, sie haben keine Aktenzahl, sodass die Tierschutzombudspersonen nicht eingreifen können. Das betrifft das routinemäßige Schwanzkopieren, das betrifft zum Beispiel diese Wolfsabschussverordnungen, die eindeutig rechtswidrig sind und. Erschüttert einen das, wenn man da dazukommt und sieht, wie im Tierschutz der Rechtsstaat komplett irrelevant wird? Das ist doch fast nicht zu glauben. Und die Kehrseite der Medaille ist, dass man mit Tierschutzaktiven umgehen kann, wie man will. Als normaler Bürger, so geschützt wie ein normaler Bürger und eine Bürgerin, ist man nicht. Sondern man ist in einem gewissen Rahmen freiwillig. Die können einen attackieren. Und wenn man nur was dokumentiert und trotzdem passiert ihnen nicht das, was ihnen passieren müsste oder würde, wenn man ein normaler Passant oder eine Passantin wäre.
Ja, man darf nicht resignieren. Man muss wirklich sich positiv stimmen. Wir sind halt der kleine Hebel, der aber auch Großes bewirken kann. Man darf wirklich nicht aufgeben. Man muss die Kinder, die Jugend erreichen, die Kinder der Politiker, die vielleicht mehr Einfluss haben auf ihre Eltern, ihre Schwierigen. Und ja, vielleicht geht es um das Eck.
Georg, du hast ja auch sogar das persönliche Erleben gehabt, Opfer eines Gewaltangriffs gewesen zu sein, wo dich der Staat vollkommen im Stich gelassen hat. Andererseits werden die Schweine und die Wölfe und vollkommen im Stich gelassen. Wie gehst du mit dem um?
Ja, also ich kannte Täter-Opfer-Umkehr vorher nur aus den Medien oder von Büchern, aber jetzt weiß ich, wie das ist. Du sitzt quasi als Opfer einer Gewalttat vor Gericht, und ich bin mir jedes Mal vom Gericht vorgekommen, wie als wäre ich der Täter. Also quasi, mir wurde Gewalt angetan, ich bin traumatisiert, muss 10-mal über etwas reden, was ich eigentlich immer sehen will, muss meinem Täter begegnen, den ich eigentlich nie wieder sehen möchte, und werde aber da befragt und behandelt, als wäre ich ein Verbrecher. Und ich muss sagen, ab einem gewissen Punkt waren die ganzen Prozesse fast schlimmer als das, was wirklich passiert ist, weil einfach sich das so angehäuft hat. Und das Einzige, was für mich hilft, ist Community. Quasi der Staat ist vielleicht gegen einen und die sogenannte Gegenseite ist gegen einen, aber wir haben eine Community und wir sagen das den Medien, wenn uns das passiert, und wir verbreiten das über unsere Kanäle, wenn das passiert ist. Wir halten zusammen, wir machen Rechtshilfekontos. Also ich glaube, diese Art der Community ist das Einzige, was uns verteidigen kann gegen diese Angriffe und gegen diesen Gegenwind. Und das kann auch positive Momente schaffen. Also ich habe einerseits so viel Negatives erfahren im Tierschutz, aber eben auch so viel Positives. Allein wie mir dann geholfen wurde bei diesem Prozess, dass man eben sagt, nein, wir machen diesen Prozess mit dir und wir klagen den und wir beschweren uns und wir gehen an die Medien, das hätte ich ja allein alles nicht geschafft. Also da wurde ich schon sehr auch aufgefangen, als mir das passiert ist.
Erinnert mich an diesen englischen Spruch, there is no justice, just us.
Ja.
Jetzt gibt es aber noch einen negativen Aspekt, den ich gerne vorbringe. Und zwar, selbst wenn man etwas erreicht, wenn man eine Reform erreicht, die biegt, die fertig ist, die gemacht ist, kann es sein, dass man plötzlich erkennt, Jahre später, dass jemand dieses Gesetz einfach übertritt, das bereits etabliert ist und alles. Mhm. Beispiel, vorgestern waren zwei TierschützerInnen beim Jagdgatter von Menstorf Puy. Das hätte 2023 am 1. Februar aufgelöst sein müssen. Es gab auch eine Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage an die zuständige BH Güssing und die hat geantwortet, ja, es ist aufgelöst, es gibt dieses Gatter nicht mehr, es gab zwei Kontrollen und die Zäune waren durchlässig für Wildtiere. So, und jetzt sind vorgestern diese zwei TierschützerInnen vor Ort, gehen den ganzen Zaun ab, ist alles zu und eine klassische Gattertreibjagd findet statt. Was sagt man dazu?
Ja, es ist natürlich zum Verzweifeln, wenn man mitbekommt, was alles passiert, was man eben, wie du schon sagst, raus, gerade wenn man sich für Tierschutz engagiert, was einem da passieren kann. Ich erinnere noch an den Tierschutzprozess. Ich meine, das war ja auch nicht gerade eine Kleinigkeit. Ja, natürlich, man darf sich von solchen Sachen nicht komplett runterziehen lassen, muss dagegen aufstehen. Es wird immer wieder, was Georg erzählt hat, wie man vor Gericht behandelt wird, dass man als anderer Mensch behandelt wird, wenn man im Tierschutz auftritt oder auch vielleicht im Umweltklimaschutz, keine Ahnung. Im Gegensatz zu dem, wenn man mitbekommt, wenn es von der rechten Seite irgendwelche Übertretungen gibt, dass da viel mehr zugeschaut wird und so, das kann einer schon zu Verzweiflung bringen. Ich sage auch nicht, dass hier alles super ist. Es ist vieles, liegt vieles im Argen und das könnte einem vieles verzweifeln. Aber man muss halt auch irgendwie die positiven Seiten sehen und die sehe ich sehr wohl auch und die, an denen klammert man sich fest oder an der Community, wie Georg das sagt oder dergleichen und muss weitermachen. Es hat uns zumindest die Vergangenheit gezeigt, dass vieles möglich ist, auch gegen den Widerstand, auch gegen Sachen, wo man sagt, das ist unmöglich zu erreichen. Bei allen Erfolgen, die der VGD errungen hat, hat es vorher geheißen, das ist unmöglich, das werdet ihr nicht zusammenbringen und trotzdem haben wir es geschafft. Ja, okay, hier sind wir jetzt ein bisschen mehr Widerstand, wir stehen vor einer größeren Mauer, aber auch die werden wir noch irgendwie schaffen.
Was ich noch interessant finde, das war so eine Veranstaltung von, ich nenne sie jetzt mal, radikalen Bauern in Oberösterreich und da war der Landwirtschaftsminister da und die haben ihn da ausgebuht und konfrontiert und die haben gesagt, ja Landwirtschaftsminister, wieso haben Sie den Vollspaltenboden damals verboten? Und der hat dann den Bauern erklärt, ja die Gesellschaft hat sich geändert, die gesellschaftliche Diskussion hat sich geändert und deshalb mussten wir das machen. Und das hat mich schon irgendwie schon gefreut. Wir haben jahrelang gegen den Landwirtschaftsminister demonstriert und jetzt erklärt er den Bauern, wieso es ein Vollspaltenbodenverbot gibt oder wieso zumindest Änderungen nötig sind, weil selbst er sagt, der Druck ist so groß und man muss auf das eingehen. Und das ist für die ein Faktum. Also die geänderte gesellschaftliche Perspektive ist selbst für den Schweinebauern ein Faktum. Der Schweinebauer 2025 ist in einer ganz anderen Gesellschaft als vor 20, 25 Jahren.
Obwohl es kein Vollspaltenbodenverbot gibt, genau. Muss man auch ganz deutlich sagen.
Das stimmt,
übrigens ja. Hat das Landwirtschaftsministerium auch einen Schriftsatz eingebracht zur Verfassungsklage gegen den Rinder Vollspaltenboden. Und die haben da reingeschrieben, es stimmt nicht, dass sich eine Bewusstseinsänderung in der Bevölkerung abgespielt hätte. Und das würde man an den Verkaufszahlen von konventionellem Fleisch sehen. Das steht explizit drin in dieser Angabe. Aber was sagst jetzt du zu dem Umstand, dass Herr Alfons Menstorf Puy zu 100% das Gatterjagdverbot ignoriert und einfach dort sein Gatter weiter betreibt?
Ja, die einen sind gleich, die anderen sind gleicher. Das Interessante ist ja, die ehemals adeligen Gatterjäger machen weiter und der eine bäuerliche Gatterjäger hat aufgehört. Eigentlich ist er quasi der Trottel, dass er sich dran gehalten hat und den anderen ist nichts passiert. Aber ich glaube, auch hier sieht man uns einen langen Atmen, weil ursprünglich hat er nicht mal dieses eine Gatter aufgehört, dann waren wir auch noch einmal dort, haben auch die Treibwerk dokumentiert und erst dann hat er den Zaun aufgelöst. Oder ich denke an die Legebatterien, die ihr dann besetzt habt und dann haben sie umgestellt, dann wurden sie plombiert. Also manchmal glaubt man halt, wir haben das Gesetz und dann hat man gewonnen, aber der Kampf geht dann noch ein paar Jahre weiter. Und vielleicht ist es gut zu sagen, das gehört eigentlich dazu. Also diese Umsetzungsphase ist genauso Teil der Kampagne, wie das Verbot zu erreichen. Also man muss sich einfach sehr langfristig aufstellen und darin gut werden.
Was Positives? Das Positivste, was ich zum Tierschutz momentan sehe, ist im Pelz. Also erstens greifen die Pelzfarmverbote wirklich um sich. Wir stehen eigentlich vor einem Pelzfarmverbot EU-weit, was ja bemerkenswert ist, weil die EU ja das Hauptproduktionsland von Fuchs- und Nerzpelzen war. Und zweitens, dass immer mehr auch große Marken aus dem Pelzhandel aussteigen. Lukas, du hast dich doch auch im Pelzkampagnenbereich engagiert. Wie siehst du die Pelzkampagnen? Siehst du das positiv?
Ja, ich sehe es positiv. Also wir machen halt wirklich viel Druck. Sie fürchten um ihr Image. Und wir müssen halt auch Schritt für Schritt weitergehen. Wir haben jetzt viele Erfolge gehabt. Ja.
Da muss ich noch dazu sagen, sehe ich natürlich wahnsinnig positiv. Das ist ja eine Kampagne, die seit Beginn an, seit ich im Tierschutz aktiv ist, immer sehr groß war und die so viele Erfolge geführt hat. Aber auch hier, da sage ich einmal, muss man aufpassen und sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Auch hier kann sich's noch umdrehen. Das heißt, so Kampagnen gehen eben noch länger weiter. Man muss schauen, dass man sie auch hält, dass diese Erfolge. Also es geht nicht nur, sie zu erreichen, sondern auch zu erhalten. Weil jetzt ist natürlich auch immer noch möglich, dass von der Pelzindustrie ein Gegenwind noch kommt und versucht, wieder Pelz wieder salonfähig zu machen. Es gibt schon ein paar Bestrebungen. Ich hoffe, das wird hier nicht so weit kommen. Also ich sehe auch das hier positiv. Aber wie gesagt, man muss auch hier aufpassen und wirklich schauen, dass man weitermacht, auch wenn es vielleicht schon sehr viel passiert ist.
Da kann ich ankündigen, KEFT, also ein Bündnis, das die Pelzfrauen beenden will, hat heute eine Kampagne gestartet gegen den New York Fashion Week, dass die Pelzfrau wird. Und wenn das gelingt, wäre das wahrscheinlich ein historischer Erfolg. Und ich sehe dem sehr positiv.
So, was haben wir in Wien eigentlich geschafft? Also wenn ich alle daran erinnern darf, in den 1990er Jahren gab es überall Pelzmodeschauen. Alle wurden unterbrochen, demonstriert. Es gab irrsinnig viel zivilen Ungehorsam und es gibt gar keine mehr. Also diese Frauenmesse, oder wie heißt sie?
La Donna,
genau. Das waren ja dauernd nur Pelzmodeschauen und das ist nicht mehr so. Also ein Erfolg. Aber jetzt eine andere Frage, nämlich Tierrechte und Tierschutz. Tierrechte ist aus der Diskussion irgendwie ausgeschieden. Man hört fast gar nichts mehr davon, obwohl noch Konferenzen so heißen. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass es um Tierrechte geht, wobei Tierrechte so zu verstehen ist als subjektive Rechte auf Leben, Freiheit und Unversehrtheit. Das ist so das Mindestmaß, das man sich geeinigt hat, unter Tierrechten zu fordern. Siehst du das problematisch, dass Tierrechte eigentlich aus der Diskussion ausgestiegen sind?
Ich habe am Anfang selber den Fehler gemacht, dass immer mehr von einer veganen Bewegung sprechen anstatt von einer Tierrechtsbewegung. Aber ich glaube, du bist ja manchmal auf so akademischen Veranstaltungen, also gerade im Akademischen habe ich das Gefühl, ist es wahrscheinlich sogar stärker geworden, dass es da Ringverlesungen gibt, dass es Human Animal Studies gibt. Aber ja, es stimmt, aus der Diskussion an sich ist es nicht mehr so stark. Aber dafür sehe ich, dass der Begriff Tierschutz heute was anderes heißt. Heute ist Tierschutz viel mehr aufgeladen mit Nutztierschutz und mit Tiere vielleicht gar nicht essen, als es vor 30, 40 Jahren war, wo Tierschutz geheißen hat, okay, ich rette Hunde, Katzen vom Tier.
Christine, du hast doch die breiten Diskussionen über Tierrechte erlebt, Ende der 90er Jahre. Die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Auf den Konferenzen gibt es kaum noch tierrechtsphilosophische Vorträge. Geht dir das ab?
Ja, jetzt wo du sagst, merke ich es auch. Ja, das kommt natürlich auch ein bisschen schleichend, dass solche Diskussionen immer mehr verschwinden. Das ist schon richtig. Ja, aber das kann man natürlich auch wieder beleben. Aber wie schon Georg sagt, es hat sich halt einfach die Begrifflichkeit auch ein bisschen verändert. Und innerhalb der Tierschutzbewegung ist halt viel mehr Tierrechte drinnen, als es früher war. Also vielleicht verändern sich auch nur Begriffe und nicht unbedingt die Inhalte. Also, ja.
Eine sozusagen letzte Frage. Wir stehen alle fassungslos vermutlich vor diesem Rechtsruck, der international stattfindet. In Amerika wissen wir alle, dass Trump und seine MAGA-Bewegung nicht nur den Kongress, sondern auch den Senat und eben den Präsidentensitz gewonnen hat und so eine absolute Mehrheit hat, dass sie wirklich das ganze Gesellschaft umrühren können und das auch machen, obwohl es ja zunehmend Widerstand dagegen gibt. Es gibt jetzt nicht nur bei Orban in Ungarn und bei Fico in der Slowakei, sondern jetzt leider auch bei Babic in Tschechien eine autoritäre Regierung. Und natürlich haben wir die Probleme Belarus, Putin und, wenn man so will, Nordkorea, obwohl das ein bisschen weiter weg ist, und China. Wir haben das Problem, dass dieser Rechtsruck auch eine direkte Auswirkung auf Tierschutzarbeit hat, weil er einfach total anti-NGO eingestellt ist. Die FPÖ hat gerade wieder eine Pressekonferenz anti-NGO gemacht, da wird jetzt aufgeräumt, da wird jetzt alles verändert, da wird also, soll keine Subventionen mehr geben. Das sind alles, also für einen typisch rechten und eine rechte Partei wie die FPÖ ist die Zivilgesellschaft, sind NGOs ein Feindbild. Hast du Angst vor den Rechten, was die NGO-Arbeit betrifft, dass sie uns den Boden unter den Füßen wegziehen werden?
Das finde ich eben interessant, weil eben ÖVP hat ihre zivilgesellschaftlichen Organisationen, ich denke an die Caritas, SPÖ sowieso, die Grünen kommen ja aus der Umweltbewegung, aber die FPÖ ist echt die Partei, die am schlechtesten zivilgesellschaftlich verankert ist.
Die Identitär?
Also es gibt keine FPÖ, es gibt nicht mal einen FPÖ-Autofahrerclub. Also, und da würde ich schon auch sagen, wir sind mehr. Also der Großteil der Menschen glaubt an diese zivilgesellschaftliche Arbeit. Es gibt halt scheinbar einen Anteil von Menschen, die das nicht haben. Aber da würde ich wieder diesen Community-Aspekt dem entgegenstellen, dass die Mehrheit der Menschen sich gern so organisiert und gern so tätig ist. Und da auch irrsinnig wichtige Arbeit.
Aber auch auf EU-parlamentarischer Ebene werden die NGOs zunehmend attackiert. Lukas, was ist dein Gefühl? Wie gefährdet ist NGO-Arbeit durch den Rechtsruck?
Ja, wir müssen dagegenhalten, wir müssen halt uns vernetzen und wirklich eine laute Stimme sein dagegen, weil das kann so nicht angehen. Also NGOs sind halt Leute, die lassen sich nicht so leicht kontrollieren von der Politik und sie zeigen auf, was die Wissenschaft nun mal sagt und das passt halt den Rechten nicht und wir müssen da wirklich gemeinsam zusammen dagegen vorgehen.
NGO-Arbeit ist klassisch Druck von unten, Veränderung der Gesellschaft von unten. Autoritäre Rechte wollen von oben verändern, durch Diktat und durch ihre persönlichen Vorteile. Alle Rechtsparteien sind letztlich immer korrupt, weil wer Macht hat, ist korrupt und wer absolute Macht hat, ist absolut korrupt. Weil es eben niemanden gibt, der das bremsen kann. Und es liegt sozusagen im Naturell, zumindest des rechten Menschen, sich zu nehmen, was geht, weil sie einfach egoistisch sind. Christine, hast du Angst vor dem Rechtsruck, was NGO-Arbeit und Tierschutzarbeit betrifft?
Auf jeden Fall. Also das ist etwas, was mir neben der Klimakrise sicherlich die meiste Angst macht, ist tatsächlich dieser Rechtsruck und vor allem man kriegt ja jetzt schon mit, wie versucht wird, also die Zivilgesellschaft oder NGOs ein bisschen negativ zu besetzen. Das fängt ja an mit so Anfragen, wie weit ist das ja doch irgendwie ein bisschen anrüchig, was Förderungen betrifft. Und schon kommt so ein bisschen ein negatives Image, dass du das Ganze ein bisschen umgibt, das ist ja die klassische Strategie, die hier gefahren wird. Also die Angst, dass dieser Rechtsruck, in Österreich sind ja doch ein Drittel der Menschen durchaus bereit, diese rechten Parteien zu wählen, was ich sehr erschreckend finde. Also da müssen wir sehr stark dagegen arbeiten, weil ich verstehe es bis jetzt nicht, wieso das so anziehend auf die Menschen wirkt, sich am eigenen Ast zu sägen, auf dem man sitzt sozusagen.
Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Fragen zu diskutieren. Von 27. bis 30. November findet der 9., glaube ich, österreichische Tierrechtskongress statt. Man kann natürlich hingehen, auch spontan, aber sich auch voranmelden, tierrechtskongress.at. Und dort wird auch die Frage Rechtsruck und Bedrohung der Zivilgesellschaft thematisiert. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.
Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich.
Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
auf Radio Orange 94,0.